Ja, ohne Gebet wäre es in Indonesien bestimmt nicht so spannend geworden. Herr Norbert schüttelt schon mit dem Kopf. Deswegen ist ein ganz großer Bogen. Ich durfte das Vorrecht haben, am letzten Dienstag schon einiges von dieser Reise zu hören. Dienstagmorgens ist immer, ja, mein Wellness-Tag. Klingt vielleicht komisch, wenn ich das so sage, aber wir treffen uns da mit einigen Pastoren zum Beten und das tut so gut. Ich kann mir fast den Dienstagmorgen ohne dieses Gebet gar nicht mehr richtig vorstellen. Und es ist schon bewegend, auch was ihr dort erlebt habt mit Gottes Hilfe, mit dem Gebet, wenn des Feindes Macht uns droht. Wir spüren das manchmal gar nicht mehr so sehr in unserer Kultur, seltsam verwoben. Umso mehr seid gespannt auf das, was Jakob euch von diesen 2 Wochen Indonesien erzählen wird. Übrigens, er hat sich gekleidet, ihr habt es ja gesehen, wie in Indonesia. Und ich habe mal gehört, die Indonesier, die ehren ihre Gäste durch ihre Kleidung, wenn sie wohin gehen. Stimmt das? Teilweise, okay. Also ich war noch nicht da, ihr wisst es. Jetzt kommen wir aber zu dem angekündigten Gebet. Danke, Christina, dass du uns so hineingenommen hast in das Geheimnis unseres Herrn. Das Geheimnis unseres Herrn ist ganz einfach. Er war ein Beter. Er war so mit dem Vater verbunden und ist es natürlich bis heute, dass ich nur sagen kann, was ist das für ein Mann? Und ich glaube, dass wir bis heute von seinem Gebet alle ganz persönlich profitieren. Ich lese uns mal die ersten 11 Verse von diesem einzigartigen Gebet nach der Übersetzung Neues Leben, die Bibel. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, was er am grünen Donnerstag zu sagen hatte, nachdem sie gerade Abendmahl gefeiert haben, blickte er zum Himmel auf und sagte: Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt geschaffen wurde. Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt. Doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört. Und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Habt ihr es gehört? Alles, was ich habe, von dir ist. Das ist das Geheimnis. Er hatte nichts aus sich. Alles, immer von ihm. Was ist das für eine Verbundenheit? Und ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir gegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch zu dir. Denn du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Liebe Gemeinde, es gibt Bibelabschnitte, vor denen ich den allergrößten Respekt habe, sie auszulegen. Dazu gehört auch für mich dieses Vater, also dieses hohepriesterliche Gebet Jesu natürlich. Albrecht Bengel hat von diesem Gebet gesagt, es sei das tiefste Kapitel in der ganzen Schrift. Vielleicht habt ihr es so ein bisschen beim Zuhören gemerkt. Man kann kaum die Gedankentiefe fassen von dem, wie intensiv hier Jesus mit seinem Vater redet. Philipp Jakob Spener, einer der bekanntesten Väter unserer Glaubenstradition, hat nie über dieses Gebet gepredigt. Er schreibt: Gott gebe kaum einem Gläubigen hier auf der Erde die Gabe, die Tiefe dieses Gebetes auch nur annähernd zu ermessen. Umso berührender ist es, dass Philipp Jakob Spener darum bat, als er merkte, er stirbt, dass man ihm diese Verse vorliest. Denn er wollte auf den Flügeln dieses Gebets quasi heimgetragen werden. Wenn wir jetzt diese Verse so ein bisschen bedenken, dann bekommen wir hier also mit, wie innig Jesus gebetet hat. Und das ist genau das, was Christina sagte. Nicht einfach mal so, sondern so richtig von tiefstem Herzen. Das war Jesus das Wichtigste, überhaupt mit seinem Vater zu reden. Durch dieses Gebet hat er sich gestärkt, wurde er getröstet und ermutigt. Und durch das Gebet konnte er so dienen, wie er gedient hat, so lieben, wie er geliebt hat. Mich beeindruckt diese Natürlichkeit, dieses Vertrauliche, dieses voller Hochachtung, wie Jesus hier redet. Dankbar schaut er also zurück. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Hat er das? Na und wie? Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was hat er oder von den verlorenen Söhnen? Wie hat er gezeigt, wie geduldig, wie barmherzig sein Vater ist, wie liebevoll? Und wie ist Jesus selbst mit Sündern umgegangen, mit Kranken, mit Schwachen? Ich habe den Auftrag erfüllt, den du mir gegeben hast. Das kann Jesus wie keiner so mit Überzeugung, mit vollster Überzeugung sagen. Und nun weiß Jesus, in wenigen Stunden wird's rund gehen. Er weiß genau, was kommt, auch auf seine Jünger zukommt. Und jetzt betet er erstens: Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Ich habe es schon gesagt, das ist das Geheimnis Jesu. Alles hat er sich erbeten, alles. Selbst Jesus. Und wenn er das schon nötig hatte, wie viel wir? Es ist so, sie haben gerade, ich sagte es schon, Abendmahl gefeiert. Judas hat den Raum verlassen und Jesus weiß, die Zeit ist gekommen. Und Jesus war ganz Mensch. Ihm wurde es jetzt richtig schwer ums Herz. Aber er bleibt eben mit der Schwere seiner Gedanken, seiner Gefühle, seiner Sorgen nicht allein. Was macht ihr, wenn es euch schwer ums Herz ist? Vielleicht jeder was anderes. Jesus liebt ihr besonders dann die Zwiesprache mit seinem Vater. Ihm vertraute er jederzeit alles an. Regelmäßig schüttete er ihm das Herz aus. Das hat ihm Kraft gegeben. Davon lebt er. Sonst berichten uns die Evangelien ja nur so ganz allgemein, dass Jesus betete. Aber hier, in diesem hohen priesterlichen Gebet und auch im Garten Gethsemane, da hören wir sehr konkret, wie Jesus betete. Und da wird auch sehr deutlich, auch Jesus hatte einen Willen. Auch Jesus unterscheidet zwischen dem, was er wollte und dem, was der Vater will. Jesus war jedenfalls so menschlich, dass er seinen Willen nicht fromm runterschluckte, sondern er sagte: Vater, wenn möglich, bewahre mich bitte vor dem Leiden. Wie bitte? Ist er deswegen nicht Mensch geworden? Versteht ihr, das finde ich so faszinierend an Jesus. Er ist wirklich ganz Mensch. Er hat nie fromm gebetet, aber immer ehrlich. Jesus wollte nicht leiden. Und doch, Jesus hat seinen Willen jetzt nicht durchgezogen. Das ist ja genau dieser Punkt. Lukas übermittelt uns diese Worte, die wir alle kennen. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das hat Jesus aber nicht so daher gebetet, sondern aus einem Kampf heraus gebetet. Letztlich hat er sich also seinem Vater unterstellt. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, hat einmal etwas sehr Gutes gesagt. Er hat gesagt, er hat vieles Gute gesagt. Aber was mir besonders mal wichtig geworden sind, ist, er hat gesagt, 9/10 unserer Probleme sind meistens an dieser Stelle zu suchen. also da, wo es um unseren Willen geht, 9/10 unserer Probleme. Wenn wir miteinander Stress haben, woran liegt's? Mit Sicherheit willst du was anderes als ich. Das ist in der Beziehung zwischen Gott und uns genauso. 9/10 unserer Probleme sind an dieser Stelle zu suchen. Ich habe eine andere Vorstellung als Gott. Jetzt sagt Müller weiter, 9/10 der Schwierigkeiten sind überwunden, wenn unsere Herzen bereit sind, das zu tun, was wir als seinen Willen erkennen. Das hört sich so leicht an und ist echt hammerhart. Darf ich es mal banal sagen? Ich lerne seit ein paar Wochen tanzen. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, mit meiner Frau im gleichen Willen zu sein. Wie oft ich ihr in den letzten Wochen auf die Füße getreten bin. Oh Mann, ist das peinlich. Es ist gar nicht einfach, im gleichen Willen zu sein mit dem anderen. Dabei sind das eigentlich, ist das klar, die Schreinfolge und so. Aber ich bin schon so alt, ich kann es mir schon gar nicht mehr merken. Aber ich werde es lernen, das sage ich euch. Wenn das schon in dem Banalen so ist, versteht ihr, wie viel mehr da, wo es drauf ankommt, wie kein anderer war Jesus bereit, wirklich bereit, vom Herzen bereit, seinen Willen Gott, seinem Vater zu unterstellen. Das berührt mich hier. Jesus macht das nicht mit links. Er kämpft. Kein Wunder. Denn das, was Gott will, das liegt immer außerhalb unserer Möglichkeiten. Das ist ein Satz aus einer Andacht unseres Pastorengebetes. Der ist mir nachgegangen, hat neulich jemand so gesagt. Was Gott will, liegt immer außerhalb unserer Möglichkeiten. Wenn Gott will, dass du liebst, vergibst, annimmst, kannst du das einfach? Ich nicht. Es liegt immer außerhalb unserer Möglichkeiten. Aber das ist ja genau der Punkt. Da will er uns hinhaben. Umso spannender zu hören, wie hat Jesus das denn gemacht? Wie hat er sich auf die größte Herausforderung seines Lebens vorbereitet? Wir haben es gehört. Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Ich kann's nicht, aber du, damit er dich verherrlicht. Jesus bittet. Er bittet seinen Vater, ihn zu befähigen, diese Schmerzen, diese Ohnmacht, dieses entsetzliche Leiden nicht nur durchzuhalten, sondern Gott groß zu machen. Und wir kennen die Geschichten und Evangelien. Wie ist Jesus das gelungen? Selbst dieser hartgesottene Hauptmann, als er dem Kreuz gegenüberstand und mit ansah, was da passierte, da sagte er diese bekannten Worte, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Der hat viel gesehen, viel erlebt. Seht, das ist der Gipfel der Herrlichkeit Gottes. Was ist der Gipfel? Dass Gott leiden kann. Für dich und für mich. Gott ist bereit für uns zu leiden. Das ist seine Herrlichkeit. Wer den anderen aushält in Liebe. Und manchmal wissen wir etwas davon, wie schwer das ist, den anderen in Liebe auszuhalten, weil er so anders ist. Das konnte Jesus. Und das hat er durchgehalten. An Jesus sehen wir, er kann uns echt leiden. Was für ein Geschenk, dass wir jetzt Abendmahl feiern dürfen. Ein Liebesmahl ist das. Ich kann dich wirklich leiden mit allem, was zu dir gehört. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Wisst ihr, was das heißt? Wenn wir Gott erleben wollen, dann müssen wir mutig sein. Nämlich ohnmächtig und schwach sein. Und sagen, Herr, ich bin's nicht, ich kann's nicht. Wer sich vor Gott zu seiner Schwäche und Ohnmacht stellt, zu dem stellt sich Gott. Der erlebt Gottes Kraft in seinem Leben. Unfassbar. Dieser Gipfel der Herrlichkeit Gottes, Gott leidet für dich, für mich. Echte Liebe leidet. Unfassbar, wie Jesus in dieser gottverlassensten Stunde seines Lebens dann auch vielleicht noch nicht mal mehr mit eigenen Worten beten kann, aber er betet in Psalm 22, Vers 1. Mein Gott, warum hast du mich denn jetzt verlassen? Hier wusste er das alles. Aber das war ein Herzensgebet. Unglaublich, dass Jesus unter wahnsinnigen Schmerzen seine Mörder nicht verfluchte, sondern sie segnete. Vater, vergib ihnen. Sie wissen doch nicht, was sie tun. Jesus hat Gott verherrlicht. Und das konnte er nur, ohne bitter zu werden, weil er bat, Vater, du musst mir helfen. Es war wirklich unheimlich, wie Jesus am Kreuz alle Ehre genommen wird. Schrecklich, wie der Satan sich an ihm austoben durfte. Aber Jesus bittet nicht um Bewahrung, er bittet um Verherrlichung. Jesus denkt nicht an sich, er denkt an mich, an dich. Jesus will unter all diesen schmählichen Umständen nur eins, seinen Vater groß machen, ihn Herr sein lassen, ihn verherrlichen. Und so durchbricht er dann auch das Echo-Gesetz in dieser Welt, das heißt, wie du mir, so ich dir. Jesus nicht. Jesus vergilt nicht Böses mit Bösem. Jesus hält diese Liebe durch. Und Jesus ist der Einzige, der das so kann, der dann nicht in Wut gerät. Der Einzige. Du, ich, wir schaffen es nicht. An uns Christen wird man immer etwas finden, wo man sagen kann, und das will ein Christ sein. Wir, ich enttäusche. Wir haben den Vater nicht verherrlicht, aber Jesus hat ihn verherrlicht. Gott sei es gedankt. Und davon lebe ich. Das ist Gnade. Wir sind wie Kinder mit schmutzigen Fingern. Egal, was wir anfassen, wir hinterlassen immer bei allem, was wir tun, ichhafte Tatzen. Nicht aber Christus. Er kann wirklich sagen, ich habe den Auftrag erfüllt. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht. Und deshalb gilt das Zweite. Jesus kennen ist Leben. Und das ist das ewige Leben. Dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das ewige Leben gewinnt also nicht der, der was leistet, sondern der etwas erkennt und zulässt, annimmt. Erkennen meint natürlich, dass man das, was man mit dem Kopf weiß, dann auch mit der ganzen Person lebt. Ich möchte es konkret machen. Julia, 35 Jahre alt, erzählt, eigentlich fand ich nicht, dass mir im Leben irgendwas fehlte. Ich war glücklich und lebte ganz normal vor mich hin. Doch als ich anfing, die Bibel zu lesen, entdeckte ich etwas, das mein Leben ganz schön verändert hat. Als Baby wurde ich katholisch getauft. Und dass es einen Gott gibt, daran habe ich immer geglaubt. Irgendwas muss doch da oben es geben. Als Kind mochte ich auch die Bibelgeschichten sehr. Aber sonst hatte der Glaube keine Auswirkung für mein Leben. So richtig religiös leben, das war in meinen Augen nur etwas für Nonnen oder Priester. Und ich war ja auch kein schlechter Mensch, so ganz allgemein gesprochen. In der Firma hatte ich eine Kollegin, die ihren christlichen Glauben ganz praktisch lebte und die sich sehr gut in der Bibel auskannte. Manchmal fragte ich sie, was die Bibel zu bestimmten Lebenssituationen sagt, oder bat sie mir doch, die Geschichten zu erzählen, die ich als Kind so mochte. Es gefiel mir, was da in der Bibel stand. Eines Tages erzählte meine Kollegin von den Prophetien in der Bibel. Ich war total überrascht, wie viele davon wirklich eingetreten sind. Ich begann selbst, die Bibel zu lesen und diese Vorhersagen zu erforschen. Und je mehr ich mich damit beschäftigte, desto stärker erkannte ich, die Bibel ist wahr. Gott hatte den Menschen schon vor langer Zeit gesagt, was kommen würde. Und man konnte zusehen, wie sich ein Versprechen nach dem anderen erfüllt. Und das hört nicht irgendwann auf. Auch heute noch in unserer Zeit wirkt Gott und hält sich an das, was er schon lange durch seine Propheten vorhergesagt hat. Ich las die Bibel ganz plötzlich mit anderen Augen und erkannte, Gott hält Wort. Und das gilt auch für mich ganz persönlich. Für mich waren diese eingetretenen Prophetien ein Beweis, dass Gott ganz real ist und in das Leben der Menschen gütig und liebevoll eingreift. Die Bibel wurde zu Worten der Wahrheit und des Lebens. Als ich das erkannte, wollte ich unbedingt auch zu diesem Jesus gehören. Er sollte auch mein Retter werden, mein Licht in der Dunkelheit. Und so bat ich ihn im Gebet darum. Seitdem bin ich ein entschiedener Christ. Manchmal fühle ich mich Gott näher, manchmal auch weiter weg. Aber egal, was ich tue, er begleitet mich voller Gnade. Selbst wenn ich Mist baue, hilft er mir wieder auf den Weg und setzt meine Füße auf seinen Weg. Ich habe mich seit dieser Entscheidung ganz schön verändert. Die meisten Dinge sehe ich in einem anderen Licht, weil ich weiß, es gibt Gott und es gibt ein Leben nach dem Tod. Dadurch haben sich meine Prioritäten verschoben. Ich wünschte, andere könnten das ebenso sehen wie ich. Das macht vieles einfacher. Über mein ganzes Leben stehen die Versprechen Gottes. Jeder, der sich von seiner Schuld abwendet und auf Jesus vertraut, der darf wirklich sein Kind sein. Ja, wer Julia, 35, wie gesagt, erkennt, wer Jesus wirklich ist, von dem sagt Jesus auch, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Das ist das Dritte. Wer Jesu Worte annimmt, erfährt Gottes Macht. Ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir gegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und sie wissen, dass ich von dir gekommen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nun, normalerweise stehen Worte bei uns Menschen ja nicht unbedingt hoch im Kurs. Worte, was sind schon Worte, sagen wir manchmal. Und erleben auch da rein, da raus, da sagt jemand was, aber es passiert nichts. Und doch, Worte können viel bewirken. Ja, da braucht nur etwas gesagt werden, was stimmt und schon ist man eingeschüchtert. Interessant ist, Gottes Wort ist es so ganz anders. Dieses Wort hat es wirklich in sich. Pfarrer Kühner erzählt mal, einige Jungen erlaubten sich einen frechen Silvesterscherz. Sie stahlen aus der Dorfkirche die große Altarbibel. Zu Hause schnitten sie respektlos in das Innere ein großes Loch, verbargen darin einen Knallkörper und verbanden einen Zünder mit dem Deckel des Buches. Gut verpackt legten sie die Bibel nachts vor die Pfarrhaustür. Am Sonntagmorgen, am Neujahrssonntagsmorgen, entdeckte der Pfarrer das Paket, öffnete es, fand darin die gestohlene Bibel und öffnete voller Freude, tja, was wohl, die Bibel. Da gab es einen lauten Knall und dem Pfarrer flogen die Fetzen nur so um die Ohren. Vom Schreck erholt, vom Dreck gesäubert, geht er in die Kirche und beginnt seine Neujahrspredigt mit der Geschichte von der explodierten Bibel. Wer dieses Buch öffnet, muss mit Explosionen rechnen. Denn in diesem Buch ist Dynamit Gottes, seine lebensverändernde Kraft. Eindrücklich predigt er über die lebendige Macht des göttlichen Wortes. Über die Macht, die in der Bibel verborgen ist und die sich in das Denken und Leben hinein auswirkt, wenn wir denn sie öffnen und lesen. Die Jungen, die neugierig gekommen waren, um einen explodierenden Pfarrer zu erleben, wurden von diesem Wort so gepackt, wahrscheinlich auch von der Art, dass er sie nicht zur Schnecke gemacht hat, sondern einfach, ja, das als Chance gesehen hat, denen mal zu sagen, was da wirklich drin steckt, dass sie ihren Streich später diesem Pfarrer gegenüber bekannten und sie wurden Christen. Das hat mich beeindruckt. So ist das. Wer Jesu Wort annimmt, erfährt Gottes Macht. Das ist es, wofür Jesus hier betet im hohenpriesterlichen Gebet. Ich möchte es persönlich sagen, nichts hat mein eigenes Denken, Fühlen und Wollen so verändert wie dieses Wort. Ihr hättet mal dabei sein müssen, als ich in die Schule ging, erste Klasse. Es war ein Graus, besonders wenn ich lesen durfte. Ich konnte nämlich nicht lesen. Ich weiß nicht, wie viele Schuljahre ich gebraucht habe, aber die ganze Klasse hat sich immer kaputt gelacht, wenn ich gelesen habe. Toll, wa? Unglaublich, wie gerne ich heute lese. Und noch unglaublicher, was dieses Wort mit mir und meinem Leben gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ich schon zerlesen habe. Aber ich weiß eines, dass es wahr ist. Wirklich wahr. Der Schweizer Theologe Walter Lüthi hat es mal so beschrieben. Drei kurze Stichworte. Er hat gesagt, Gottes Wort, das angenommen wird, das ist wie ein Ätzstoff, der Ungesundes, Ansteckendes wegätzt. Das ist so. Das andere, das zweite, Gottes Wort, das angenommen wird, ist wie ein Nährstoff, der uns täglich gibt, aufbaut, erquickt, tröstet, was wir brauchen, dass wir als Christen leben können. Und Gottes Wort ist ein Impfstoff, der uns widerstandsfähig macht gegen die Verwesungskräfte der Hölle und des Grabes. Wer also Jesu Wort annimmt, erfährt Gottes Macht. Gottes Wort ist wirklich wie ein Ätzstoff, wie ein Nährstoff, wie ein Impfstoff. Nun, wir erfahren Gottes Macht durch Gottes Wort und durch Gottes Gebet. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, sagt Jesus. Ich verlasse jetzt die Welt, ich lasse sie zurück, aber heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Mich berührt das, wenn ich hier und da höre, wer für mich betet. Es gibt Menschen, die tun das sogar täglich. Unglaublich. Aber dass Jesus für dich und mich betet, das berührt mich am meisten. Das Gebet Jesu ist das, was meinen Glauben trägt. Und deswegen schließe ich mit den Worten von Hermann Betzel: Wenn wir durch Gottes Gnade daheim sind bei Gott, werden wir für nichts mehr danken als für die Fürbitte Jesu. Ich, Jesus, habe für dich, nimm's persönlich, nicht nur für Petrus, ja, für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ich wünsche dir das wirklich, dass du dir Zeit nimmst, wie Christina dich eingeladen hat, dir mal einfach Zeit zu nehmen, ihm alles zu sagen, was da drin ist. Und du wirst merken, er ist dir ganz nah. Amen.